zum Bibelgespräch bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Wir sind nun wieder richtig im Jahreskreis angekommen, was die Messtexte angeht, und am kommenden Sonntag werden wir ein Evangelium hören, das sehr bekannt und auch sehr beliebt ist, nämlich das Evangelium von der Hochzeit zu Kana. Wir sprechen über dieses Evangelium in diesem Bibelgespräch, später hoffentlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber die ganze Sendung über mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und dort aus dem Kloster von der ewigen Anbetung sind uns zugeschaltet Mutter Maria Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß dich, Gabi.
Und Schwester Franziska Katharina. Grüß dich, Schwester Franziska.
Ja, hallo und grüß Gott.
Ja, mal schauen, ein Evangelium, das wir meinen, oft gehört zu haben, das denkt man oft dann gerne, ja, kenne ich schon, aber oft, wir haben ja die Erfahrung gemacht, immer wieder, auch in diesem Bibelgespräch, dass wenn wir dann nochmal es in uns wirken lassen, es uns ansprechen lassen und miteinander darüber ins Gespräch kommen, dass uns oft nochmal ganz neue Aspekte davon aufgehen. Ich hoffe, dass das auch heute der Fall sein wird, und damit wir eben das hören können, was für uns persönlich ganz besonders wichtig ist, bitte ich Mutter Theresia nun ein Gebet zum Heiligen Geist für uns zu sprechen.
Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns ganz zu erfüllen mit deinem Licht. Du bist es, der die Herzen öffnet, und du bist es, der uns fähig macht, dich zu empfangen. Schenke uns jetzt, dass wir ganz weit und offen sind für dich, für dein Wirken, und lass uns das, was wir erkennen, auch in unserem Leben dann umsetzen und fruchtbar werden. Du bist es, der uns leitet und lenkt und der uns unseren ganz persönlichen Lebensweg führen möchte. Darum bitten wir dich jetzt. Amen.
Amen. Amen. Und hören wir nun den Bibeltext aus dem Evangelium nach Johannes, den wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Es ist der Text Johannes 2, 1 bis 11. Noch einmal Johannes 2, 1 bis 11. Oder Sie schlagen, wenn Sie mitlesen möchten, im Schott, im Messbuch auf, den zweiten Sonntag im Jahreskreis, das Lesejahr C. Aber nun wird Schwester Franziska uns die Bibelstelle erst einmal vortragen.
In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Soweit die Worte aus dem Evangelium nach Johannes. Wir hören jetzt etwas Musik und können den Text in uns wirken lassen. Das Evangelium der Hochzeit von Kana ist der Bibeltext, über den wir nun im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz sprechen. Evangelium vom kommenden Sonntag. Wir haben den Text gerade eben vorgelesen, gehört. Er ist aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und jetzt sagen wir uns zunächst einmal, was so das Erste ist, was uns darin heute angesprochen hat. Vielleicht macht Schwester Franziska den Anfang.
Ja, ich sage vielleicht mal nicht das Erste, was mir eingefallen ist, damit ich nicht immer die Gedanken wegschnappe, die Mutter Therese vielleicht auch hat. Ich versuche mal mehr von der Seite heranzukommen. Und zwar ist mir jetzt beim zweiten Mal drüber schauen etwas aufgefallen, worüber ich noch nie so direkt nachgedacht habe. Zwar gehört und gelesen, aber noch nicht mich weiter vertieft. Und zwar, dass es hier dreimal um Maria, um die Mutter Jesu geht. Und zwar fängt der erste Satz hier an, in Galiläa, also in Kana fand eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Also sie wird zuerst erwähnt. Ich hätte jetzt im Normalfall vermutet, dass es heißt, und Jesus war dabei, auch Jesus und die Jünger, auch Maria und die Jünger Jesu waren dabei. Also dass Jesus zuerst erwähnt wird und dann seine Mutter. Nein, es beginnt damit, dass die Mutter Jesu dabei war. Und dann im zweiten Satz, auch Jesus war eingeladen. Also die Mutter wird zuerst erwähnt und es ist wohl doch eine Persönlichkeit, wenn sie so erwähnt wird. Und das Zweite, der Wein geht aus. Es wird wohl fast jeder mitbekommen haben, dass plötzlich die Becher leer sind, die Krüge leer sind. Und es geht wieder ein Impuls von Maria aus, nicht von Jesus, der es sicherlich auch gesehen hat, aber er scheint im Moment noch nicht zu reagieren, sondern die Mutter Jesu wird aktiv. Und die sagt auch nicht, tu doch was oder gibt einen konkreten Ratschlag, Vorschlag, sondern sie sagt einfach feststellend erstmal nur, sie haben keinen Wein mehr. Also der Impuls geht von Maria aus. Und das Dritte, kommt wieder Maria im 5. Vers vor, da heißt es, seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und irgendwie wird dieses dreimalige Erwähnen Marias immer dichter. Und diese dritte Stelle, was er euch sagt, das tut, das ist ja jetzt mal ganz konkret, dass Maria etwas tut, indem sie etwas sagt, aber etwas ganz Wesentliches sagt, nämlich sie zeigt oder verweist auf ihren Sohn, was er euch sagt, das tut. Und das ist ein Satz, der mir persönlich auch ganz wichtig ist, wenn ich an Maria denke, dann fällt mir immer wieder dieser Satz ein, auf sie zu schauen, auf sie zu hören und mich von ihr zu Jesus führen zu lassen. Sie sagt also auch mir, uns allen, auch heute noch, was er euch sagt, das tut, diese Aufforderung, die ganz wichtig ist. Also das sind so diese drei Blickrichtungen auf Maria, die hier in ganz dichter Form in diesem Evangelium, in dem es ja eigentlich in erster Linie um Jesus geht, es geht um sein erstes Wunder, aber Maria spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist, glaube ich, nicht unterzubewerten, diese Rolle Marias. Jetzt, wo wir im Jahreskreis wieder sind, knüpfen wir damit ja auch sehr an die Advents- und an die Weihnachtszeit an, durch diese Rolle Mariens. Aber so viel erstmal fürs Erste.
Mhm. Dankeschön, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Also mir ist eben auch Maria aufgefallen, natürlich. Aber für mich spricht da diese mütterliche Barmherzigkeit, möchte ich es einmal nennen. Wenn sie bemerkt, also sehr feinfühlig, sehr sensibel, spürt sie, dass da irgendetwas nicht stimmt, weil es langsam peinlich wird. Und da kommt diese Mütterlichkeit von Maria durch, denn sie möchte nicht, dass die Leute blamiert werden. Und sie sagt, ja, sie haben keinen Wein mehr. Und manche, die das Evangelium lesen, die ärgern sich vielleicht ein bisschen, wenn sie behaupten könnten, Jesus lässt seine Mutter sozusagen abfahren. Also, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, heißt es manchmal. Hier heißt es, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und da habe ich so den Verdacht, dass Maria genau diesen Wortlaut schon kennt. dass Jesus immer wieder sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dass er immer diese Hellhörigkeit hat auf den Willen des Vaters. Dass er nichts aus sich selber tut, wie er einmal an anderer Stelle sagt, ich tue nichts aus mir selber, sondern was der Vater mir zeigt, das tue ich. Und dieses ganz offen sein für den Willen des Vaters, was er wann tun soll. Das geht für mich daraus hervor. Und Maria ist genau diejenige, die eben auch immer nur nach dem Willen Gottes fragt. Und statt jetzt sich zurückzuziehen und gut, das war's dann. Nein, sie weiß ganz genau, wie diese Antwort Jesu zu deuten ist und leitet eben diese Diener an. Passt auf, er wird euch etwas sagen, denn davon geht sie ja aus, wenn sie es behauptet, was er euch sagt, das tut. Und was mir so auffällt oder was für mich so schön ist, dass der Wein nicht der schlechteste ist, sondern im Gegenteil, dass der Bräutigam gerufen wird und der Speisemeister oder wer dafür verantwortlich ist, ihm geradezu vorhält, und wieso kommt jetzt der beste Wein? Ich habe jetzt die ganze Zeit schon Wein eingeschenkt und du hast das Beste zurückbehalten. Also, dass wenn Gott uns etwas schenkt, dass es eigentlich immer das Bessere ist. Oder um es noch konkreter zu behaupten, immer das Beste. Also von Gott bekommen wir anscheinend immer das Beste. Und zwar im Überfluss. Es ist nicht nur ein paar Krüge, bei denen man eh schon wieder Angst haben muss, ob der Wein jetzt doch wieder zu knapp wird, sondern es ist ein derartiger Überfluss, wenn man diese Krüge bedenkt, die zum Reinigen da waren, diese Mengen an Wasser. Da kann man sich vorstellen, dass die Leute für einige Zeit ausgesorgt haben bei dieser Fülle von Wein. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist oder was mich nachdenklich macht, das mit der Herrlichkeit. Jesus spricht ja sehr oft, Vater, verherrliche deinen Sohn oder jetzt wird der Sohn verherrlicht. Im letzten Satz heißt es, er offenbarte seine Herrlichkeit. Also das, was er jetzt getan hat, dieser Anfang seiner Wunder, das ist eigentlich Herrlichkeit Gottes. Und Herrlichkeit weist für mich immer auf die Herrlichkeit im Jenseits hin. Also diese Herrlichkeit, die uns einmal erwartet. Das war jetzt mein Beitrag.
Ja, danke, Mutter Theresia. Mir ist zunächst, als Schwester Franziska gesprochen hat, aufgefallen bei diesem Satz, was er euch sagt, das tut, das sagt Maria. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass Gott Vater ja auch mal was Ähnliches sagt. Der sagt ja dann, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ich glaube, das ist auf dem Tabor, ne? Genau. Und das heißt, ich habe das Gefühl, die beiden Eltern stehen da fest zusammen. Sie sind sich völlig einig in diesen zwei Aussagen. Maria sagt ja nicht so furchtbar viel und Gott sagt in der Bibel persönlich sprechend im Evangelium auch nicht so furchtbar viel, aber die zwei Sachen sind völlig deckungsgleich. Fiel mir jetzt nur auf, also das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören und was er euch sagt, das tut. Genau, da spürt man, wie Maria mit dem Herz des Vaters und ihres Bräutigams ganz gleich schwingt. Und das andere ist das, was vielleicht auch naheliegend ist. Jetzt spreche ich im Namen der Ehepaare zunächst mal, aber dann nicht nur. Ich denke mal, dass in einer Ehe der geschmackvolle Wein ausgeht, das kennen fast alle irgendwann mal. Also ich kenne kaum ein Ehepaar, das Gegenteiliges berichtet hätte und gesagt hätte, das war immer sehr, ja, also einfach geschmackvoller Wein die ganzen Tage über, die wir zusammen sind. Das heißt, es gibt so die Momente, da geht der Wein aus Und da finde ich diese trostreiche Zusage, das, was dieses Evangelium uns sagt, Gott hat den guten Wein bis zuletzt aufgespart. Das heißt, am Ende wird es besser und geschmackvoller als vorher. Das heißt, wer in so einer Phase steckt, und ich denke mal nicht nur für die Ehe, sondern das geht für so viele Herzensdinge, die wir mit großer Begeisterung mal begonnen haben und die dann plötzlich banal werden oder schwer und belastend, also die einfach nicht mehr schmecken wollen. Ich denke mal, das gibt es ja auch in anderen Lebenssituationen, auch anderen Berufungen, dann würde ich sagen, Leute, füllen wir das Wasser ein. Das schmeckt zwar nicht besonders gut, das ist vielleicht ein geschmackloses Wasser, das heißt, wir geben das, was für uns vielleicht gefühllos ist, was nach nichts besonders schmeckt, und zwar viel Wasser. Das heißt, das sind ja schier bodenlose Krüge, die da aufgefüllt werden. Das heißt also, Leute, schütten wir viel Wasser nach, immer noch mehr Wasser in diese bodenlosen Krüge hinein, immer nur schön füllen und zu Jesus bringen, und dann heißt die Zusage, die Verheißung, dass der gute Wein bis zuletzt am Ende dann kommt. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns manchmal auch Mut machen müssen, dann einfach immer fleißig diese Wasserkrüge wieder zu füllen. Das heißt nicht, dass wir nichts tun können und uns hinsetzen und Däumchen drehen und warten, dass etwas passiert, sondern dass wir eben dann vielleicht auch in einer trockenen oder geschmacklosen Zeit dann wirklich unser Bestes geben. Genau, das sind so die Punkte, die mir auffallen. Ich denke, wir hören jetzt noch mal etwas Musik. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich mich freuen, wenn Sie diese Bibelrunde nun für uns vergrößern würden, mit uns sprechen würden zu diesem Evangelium von der Hochzeit zu Kana unter 089 517 008 008. Wenn Ihnen etwas persönlich noch an diesem Evangelium wichtig geworden ist, aufgefallen ist, oder wenn Sie ein persönliches Zeugnis zu diesem Evangelium haben, herzlich willkommen, 089 517 008 008. Im Bibelgespräch bei Radio Horeb sprechen wir über das Evangelium vom kommenden Sonntag. Die Hochzeit von Kana ist da das Thema. Und wenn Sie mitsprechen möchten, 089 517 008 008 ist die Hörernummer. Frau Marschall aus Gießen hat diese Nummer als erste gewählt. Grüß Sie, Frau Marschall.
Ja, grüß Gott. Also, mir ist aufgefallen, etwas, was mir bis jetzt noch nie aufgefallen ist bei diesem Evangelium, aber durch die Schwester Franziska. Und zwar, dass hier Jesus gehorsam, der gehorsame Sohn ist. Und zwar seinen beiden Eltern gegenüber, Maria gegenüber. Und er macht es ja doch, er macht dieses Wunder. Und natürlich deinem Vater im Himmel ist er gehorsam. Das heißt, hier ist, als Erwachsener ist jetzt hier, fängt sozusagen jetzt seine Stunde an. Also es beginnt etwas Neues, aber wir sehen noch einmal oder wir hören noch einmal das, was wir vorher gehört haben, nämlich, dass er seinen Eltern untertan war.
Mhm. Dankeschön, Frau Marschall. Dankeschön für Ihren Anruf, Ihren Beitrag. Schwester Franziska, noch etwas dazu?
Ja, also ich denke, das ist für uns auch ein ganz großer Ansporn, wenn Jesus so auf seine Mutter hört und auf seinen Vater hört, dass wir es ihm gleich tun. Denn der Vater sagt ja, was er euch sagt, das tut. Und ich würde auch sagen, so wie er handelt, das tut. Das wollen wir Christen ja tun. Wir wollen auf Jesus schauen und so handeln, wie wir glauben, dass Jesus gehandelt hätte in unserer Situation. Mhm. Und das ist der Gehorsam, der jeder Christ leisten soll. Also nicht nur wir im Kloster versprechen Gehorsam in unserem Gelübde, sondern dass zu diesem Gehorsam sind wir ja alle ja verpflichtet oder sagen wir mal aufgerufen, liebevoll
also,
aufgerufen.
Also ein gegenseitiger Gehorsam, nicht? Also ja. Jesus gehorcht seinen Eltern, dem Vater zunächst, der Mutter im Zusammenhang damit, und gleichzeitig rufen sie uns dazu, auf Jesus zu gehorchen. Ist dann ein Stück vielleicht von dieser gegenseitigen Hingabe in der Dreifaltigkeit, die uns manchmal so schwerfällt, hier auf dieser Erde zu lernen. Dankeschön, Frau Marschall, für Ihren Beitrag, und ich begrüße Herrn Karrer aus Regensburg.
Ja, schönen Grüß Gott. Peter Karrer ist an Regensburg eben.
Ja.
Ich habe mit dieser Stelle, Frau, was habe ich mit dir zu tun, ein Problem. Und zwar, es gibt, also noch einmal, um das anders zu sagen, es gibt zwei Dinge in der Bibel ganz besonders über Jesus, die mich also sehr irritieren. Und zwar eben eins, dieses Frau, was habe ich mit dir zu tun bei der Hochzeit von Kana? Und das andere, wo Jesus bei der Berührung durch die blutflüssige Frau sagt, wer hat mich berührt? Das irritiert mich insofern, als mir das so vorkommt, als würde Jesus giftig und gallig und böse sein. So klingt das für mich. Also so nach dem Motto, also wo Jesus seiner Mutter, Mutter hinblafft. Frauen haben gefälligst das Maul zu halten. So ungefähr, so komme ich mir vor. Da.
Genau, das kann so klingen. Genauso auch die andere Stelle, wo er offensichtlich irgendwie so scheinbar brüsk Maria und seine anderen Verwandten zurückweist, indem er sagt, hier, ich habe keine, wer ist mein Vater, meine Mutter und so.
Das habe ich jetzt übersehen.
Genau, das ist ja eine ähnliche Stelle und die lässt uns doch erst einmal ein bisschen zusammenzucken. Ich glaube, da gibt es viele, viele Interpretationen zu, aber vielleicht haben Schwester Franziska oder Mutter Theresia auch noch eine für uns.
Ja, wenn ich das sagen darf, hoffentlich sind Sie mir nicht böse, mir kommen diese drei Stellen, zumindest diese drei Stellen, gefälscht vor.
Aha, ja, ich muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, entschuldigen Sie, Herr K., aber ich denke mal, wenn etwas mich anstößt oder ein bisschen schwierig ist, dann denke ich, naja gut, ich meine, der liebe Gott steht immer noch über mir und manchmal sind seine Gedanken auch weit über meinen. Also es muss mir ja nicht immer alles einleuchten, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber die... Aber ich denke, es gibt tatsächlich da theologische Auslegungen. Ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich habe auch mal von Pater Buob, der oft bei Radio Horeb auf Sendung ist, etwas über die Hochzeit von Kana gehört. Das ging dann plötzlich in eine Richtung, von wo ich noch nie drüber nachgedacht hatte, wo er auch auf diese Stelle einging. Aber vielleicht wissen Mutter Theresia oder Schwester Franziska noch was dazu.
Gut, also ich gehe grundsätzlich jetzt davon aus, dass wenn Jesus so barmherzig und so gütig zu seiner Umgebung war, dass alle Welt ihm nachgelaufen ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er ausgerechnet seiner Mutter gegenüber jetzt lieblos gewesen wäre. Also ich kann es mir nicht vorstellen und vielleicht ist das eine Wortwahl, die für uns so klingt. Aber ich für mich interpretiere es so, ich kann dir jetzt nicht gehorchen, weil wir beide dem Vater gehorchen. An anderer Stelle sagt er ja, es ist meine Speise, den Willen meines Vaters zu tun. Und seine Mutter, Maria, die ist nämlich genau diejenige, die dasselbe meint, wenn sie sagt, mir geschehe, wie du es sagst, dein Wille geschehe. Und da sind sie sich doch beide einig, dass sie beide auf diesen Zeitpunkt warten müssen, wann der Vater jetzt dieses Wunder durch Jesus oder in der Kraft des Geistes wirken möchte. Nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Jesus ausgerechnet seiner Mutter, mit der er in einer unfassbaren Liebe verbunden war, dass er ihr gegenüber lieblos sein könnte.
Ja, aber jetzt klingen diese Worte ja zunächst mal so. Das heißt, dann muss es irgendeine andere Erklärung dafür geben.
Ja, könnte.
Also wir,
nur welche?
Genau, was ist das? Also da, wie gesagt, ich weiß nicht, Herr Karrer, das tut mir jetzt leid, dass mir das einfach nicht mehr einfällt. Aber ich glaube, dass Frau zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, sogar ein fast ein Ehrentitel war oder so. Da gibt es auch noch so Übersetzungs- und kulturelle Hintergründe, die das Ganze nochmal anders klingen lassen, wenn man es anders hört. Aber da müssen wir tatsächlich doch nochmal an Bibelwissenschaftler rangehen oder jemanden, der die theologischen Hintergründe noch besser kennt als wir, um zu fragen, was dieser eine Satz bedeutet. Allerdings, ich gebe Ihnen recht, auf das erste Hören hin kann es zunächst einmal sehr, sehr, also das kann uns erstmal zusammenzucken. Also es lässt viele vielleicht zunächst einmal zusammenzucken, dieser Satz. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Hörer, die da schon auch eine Auslegung oder einen hilfreichen Gedanken haben, um uns diese Stelle schlüssig zu machen, damit wir nicht dann am Ende zu dem Ergebnis kommen müssten, das Ding ist gefälscht. Vielen herzlichen Dank, Herr Karrer. Und dann begrüße ich Herrn Schröttke aus Mönchengladbach. Grüß Sie, Gott.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe verschiedene Gedanken dazu. Was Sie jetzt für ein Problem hatten, kann ich leider auch nicht die richtige Antwort geben. Ich kann nur einen anderen Aspekt mit reingeben. Im Orient feierten Frauen und Männer in getrennten Gruppen, wenn es auch eine Hochzeit ist. Mhm. Und man sprach nicht einfach an. Das ist Punkt 1. Ja, das ist aber eher nebensächlich. Hm. Ich denke an was anderes jetzt, aber das ist dann schon wieder fast transmistisch oder so ähnlich. Es ist nicht kein Automatismus. Wir haben irgendein Problemchen, gehen zu Maria und die macht das dann alles. Trotzdem müssen wir dann auf Gottes Güte hoffen und dann eben den rechten Zeitpunkt abwarten, dass wir auch diese Geduld sehen. Meist sind wir es, die nörgeln. Der Herrgott wird uns nicht eine Abfuhr erteilen, ganz bestimmt nicht. So, das ist aber jetzt mehr metaphysisch. Wo ich dran gedacht habe, war die Sache mit den Dienern. Diese Diener, die einfach gesagt wird, füllt Wasser. Also wir möchten uns ja auch mal Diener der Kirche sein oder wie auch immer. Es gibt so schöne Titel und Gelegenheiten, wo man sich dann nützlich machen will. Aber einfach nur zufrieden sein mit den ganz einfachen alltäglichen Dingen. Und dann noch nicht mal wissen, worauf es hinausgeht. Das ist so faszinierend dabei. Auch der Speisemeister weiß nicht. Auch ein Bischof weiß manchmal nicht, wo kommt der Glauben her. Was passiert in den Gemeinden? Also wenn ich es jetzt mal auf die Kirche umsetze. Ja. Und dass dieses große Wunder, das Gott gewährt, eben in der Beständigkeit, in der Tat, in der wir rechtschaffen bleiben. Indem wir einfach das ausführen, was für uns von uns verlangt und notwendig ist. Dieser Geduld. Ich möchte es deswegen auch sagen, weil ich das eben diese Evangelium auch mal gehört habe, gerade in dem Sinne von einem Priester, der gesagt hat, wir hätten nicht alles von Maria zu erhoffen. Das glaube ich ganz und gar nicht. Wir haben alles von Maria erlangt, denn nur durch sie ist Jesus in die Welt gekommen. Haben Sie mich gehört?
Ja, wir haben Sie gehört.
Kann ich dazu nicht sagen.
Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Herr Schröttke, möchtet ihr noch etwas dazu sagen? Lassen wir so stehen?
Ja.
Ich meine, mir fällt zu dem Einwand vorhin noch ein, dass ja Maria offensichtlich überhaupt nicht beleidigt ist, als sie das hört von Jesus. Also es scheint für sie keinerlei Brüskierung zu beinhalten, sondern sie versteht eben, das heißt, er hat es in die Hand genommen, meine Stunde ist noch nicht gekommen, er hat es in der Hand und sagt zu den Dienern dann, verweist jetzt wieder auf ihn und sagt, was er euch sagt, das tut. Genau.
Also vielleicht kann ich da noch nachhaken. Also das ist mir auch dazu eingefallen, Jesus macht ja Maria nicht mundtot dadurch, dass er diesen Satz sagt, was willst du von mir, Frau? Sondern Maria tut das, was sie wohl innerlich spürt, dass sie tun muss. Und was sie tut, ist ja etwas, was Jesu Handeln offen lässt. Also sie sagt, was er euch sagt, das tut. Wenn er nichts sagt, dann tut nichts. Ja, also sie lässt es ja dann trotzdem ganz offen, ob Jesus nun handelt oder ob er nicht handelt. Also sie zwingt ihn nicht dazu und sie zieht sich auch nicht jetzt beleidigt zurück. Also hat Jesus sie nicht beleidigt? Also können diese Worte nicht truskierend gewesen sein für Maria? Sie hat sie nicht so aufgefasst. Sie hat sie wahrscheinlich so gehört, wie Jesus sie gemeint hat. Das geht uns vielleicht ein bisschen ab heute, vielleicht auch durch diese Formulierung, wie sie jetzt in der Übersetzung vorliegt. Also ich glaube, da dieses Verständnis zwischen den beiden, zwischen Jesus und Maria, das können wir uns wohl gar nicht so nachvollziehen und vielleicht auch ein Leben lang daran arbeiten, dass wir Jesu Worte so verstehen, wie Maria sie vielleicht auch schon verstanden hat damals.
Ich erinnere mich auch daran, dass es vom Theologischen her offensichtlich auch einen Brückenschlag gibt zwischen dieser Hochzeit zu Kana mit der Kreuzigungsszene, wo Maria dann ja auch wieder steht. Also dass da verschiedene Zeithinweise und Ähnliches darauf deuten, dass das von Johannes auch irgendwie durchaus auch zusammenkonzipiert ist. Aber da, wie gesagt, das ist nur so, um zu sagen, dass da, glaube ich, manchmal noch sehr viel mehr hintersteckt, als wir auf den ersten Blick ahnen. Ich begrüße nun Herrn Rosen aus Ludwigshafen. Grüß Sie, Herr Rosen.
Ja, grüß Gott. Ich stolper immer bei dem Evangelium, wie der Herr reagiert seiner Mutter gegenüber.
Ja, so wie eben Herr Schröttke schon, nicht? Ja, Herr Karal, Entschuldigung.
Ich empfinde das immer, wenn Jesus da ein kleines bisschen gereizt ist.
Ja, das hat Herr Karal eben auch gemeint und hat sich darüber, so wie Sie, auch gewundert. Aber wir stellen ja fest, Herr Rosen, Maria scheint das nicht so aufgefasst zu haben. Also sie reagiert auch nicht verletzt oder ungehalten darüber, dass sie so angegangen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass hinter diesem Satz noch mehr steckt und anderes steckt, als wir auf das erste Hören hören. Das ist ja manchmal so bei Bibelzitaten, wo wir denken, was soll das jetzt? Und wenn man dann die Zusammenhänge kennt, dann gehen einem dahinter noch Welten auf. Mehr kann ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen, Herr Rosen.
Ja.
Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Ludwigshafen. Begrüßen wir Frau Herrmann aus Rheinfelden.
Ja, grüß Gott. Ich habe eigentlich auch gedacht, wenn Jesus schroff zu seiner Mutter ist, dann hören wir ja den Ton nicht. Es ist ja oft auch der Ton, der die Musik macht. Und mich hat es nur so gewundert, Maria dreht sich um und sagt zu denen, was er euch sagt. Also es muss eine Aufforderung gewesen sein. Die Mutter Gottes muss sich aufgefordert haben zu sagen, macht das jetzt, ihr werdet sehen. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Das ist so meine Idee. Also Mutter Gottes hätte sicher nichts gemacht, wenn es gegen den Willen ihres Sohnes gewesen wäre. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn er sie damit abweisen hätte wollen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber diese Reaktion, wo sie zu denen sagt, hört, was er euch sagt, das tut. Das kommt mir vor, als hätte ihr Jesus eine Aufforderung gegeben, die nur zwischen diesen beiden Personen stattgefunden hat.
Ja, das scheint so ein bisschen der Konsens zu sein, dass Maria offensichtlich etwas anderes gehört hat, als wir uns daran stoßen.
Ja, so meine ich.
Gut, danke schön, Frau Herrmann. Alles Gute nach Rheinfelden. Hören wir Herrn Palatzki aus Bamberg. Grüß Sie, Herr Palatzki.
Grüß Gott. Ja, also ich erkläre jetzt, was mir aufgegangen ist bei der Bibelarbeit, ja? Okay, ich habe gemerkt, oder mir ist bewusst geworden, dass ich von Maria total viel lernen kann, und zwar über die Art und Weise, wie ich Jesus etwas bitten kann, etwas bitten soll. Und zwar habe ich bisher immer, oder früher vor allem, immer dazu geneigt, ja, Jesus oder Gott, ganz gleich, meine Bitten möglichst konkret zu formulieren und vielleicht sogar mehrere Wege aufzuzeigen und ja einen, den ich mir besonders wünsche, besonders nachdrücklich vorzutragen. Aber von Maria habe ich jetzt gelernt, es ist überhaupt nicht nötig, da irgendwelche Vorschläge zu machen. Das ist absolut unnötig. Klar, man braucht Gott keine Vorschläge, ob seines Handelns zu machen. Aber es reicht, wenn mir Gott einen Hinweis gibt, einen Wink, schau mal da oder dahin und ob das okay ist, ich weiß nicht, oder damit habe ich Probleme, bring das bitte mal in Ordnung. Oder ja, so ganz inkonkret bloß Hinweise zu geben, wo man Arges verspürt.
Ja, danke schön Ihnen, Herr Palatzki. Ja, das ist vielleicht das tatsächlich, was Maria macht, nicht wahr, Mutter Theresia, Schwester Franziska? Sie trägt den Kummer der Menschen im Herzen. Also sie sagt nicht, Jesus, du musst jetzt machen, dass die wieder Wein haben, sondern das ist vielleicht das, wie wir auch Fürbitte halten können und das von Maria lernen können, ist schlicht und einfach das, was die Menschen, was uns, wo wir sehen, dass ein Leid ist, das vor Gott tragen und ihm sagen, gar nichts weiter sagen, vielleicht brauchen wir gar nichts mehr zu sagen, als nur sagen, schau, Jesus, da ist das und das.
Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Form des Gebetes. Es gibt ja verschiedene Formen und Jesus selbst lehrt uns ja auch beten, konkrete Worte, wenn ich an das Vaterunser denke oder wenn er das Gleichnis erzählt von dem Richter und der armen Witwe, die ihr Recht sucht. Also er fordert uns ja auf, den Vater zu bitten und bitten dürfen wir schon stellen, aber wir müssen nicht nur eine einzige Form unser ganzes Leben lang durchbeten, sondern jede Beziehung, auch zwischen uns Menschen, lebt ja auch, ich sage jetzt mal, von der Vielfalt. Also auch unser Gebetsleben darf abwechslungsreich sein und es kommt darauf an, um was es jetzt nun eigentlich geht. Ich muss Gott keine Vorschriften machen und muss auch ihn nicht zwingen, dies oder jenes so zu tun. Ich darf manche Dinge sagen, wie es eine bestimmte Not, wie die Lösung vielleicht sein müsste, aber ich muss es ihm nicht vorschreiben. Und es gibt bestimmt viele Dinge, wo ich es gar nicht formulieren muss, so wie wir auch als Anbetungsschwestern viele Menschen zu Gott ja, Gott hinhalten, ihn ans Herz legen und wir wissen vielleicht gar nicht konkret von ihnen, wo jetzt ihre Not ist oder was sie jetzt genau brauchen. Das müssen wir jetzt auch nicht Gott sagen. Wichtig ist, dass wir die Menschen Gott hinhalten oder auch einzelne Situationen, die es gibt, dass wir sie einfach dem Himmel entgegenhalten, dass Gott darauf schauen kann. Das ist sicherlich das auch, was wir von Maria lernen können.
Also ich möchte für mich das so ganz, ganz innig sehen, wie das Vertrauen ist. Und zwar, wie wir Maria vertrauen dürfen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie sensibel sie war und wie sie mit ihrem mütterlichen Instinkt gespürt hat, da stimmt etwas nicht, da wird irgendetwas peinlich, wie sie dann das sich zu Herzen nimmt und uns helfen will. Also sie wollte diesen Brautleuten helfen und wie sie aber auch voll Vertrauen zu Jesus geht. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott von uns erwartet oder was ihm am besten an uns gefällt, wenn wir ihm vertrauen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Herr es war, ich glaube der vorletzte, dass er gemeint hat, wir müssten Gott eigentlich doch Vorschläge machen, wo es lang gehen könnte. Und dass wir es eigentlich doch besser wissen, was wir bräuchten als jetzt er. Aber genau das ist ja eine Haltung, wo wir dann nicht mehr offen sind, das Bessere, den besseren Wein zu bekommen, dass wir dann etwas ganz anderes verfolgen und dann enttäuscht sind, dass dies oder jenes nicht eintrifft, sondern dass Gott anscheinend taub ist und unsere Bitte irgendwie so missversteht. Aber dieses Vertrauen, also das ist für mich jetzt dieses Zauberwort, wo ich das Herz Gottes aufschließen kann oder aufschließen darf. Vertrauen, dass er es besser weiß. Und wir erfahren es ja in unserem Leben doch ganz oft, dass wir die Dinge manchmal ganz anders gemeint haben und plötzlich hat sich etwas getan ohne mein Zutun und es war weitaus besser. Bei einem Propheten heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Gedanken über eure Gedanken. Und daraus spricht für mich dann das Vertrauen, dass wir ihm das zutrauen.
Ja, und das damit kann man vielleicht auch dieser zunächst einmal schroff erscheinenden Antwort begegnen, wenn wir verstehen, Maria kannte Jesus wie kein anderer Mensch auf dieser Erde. Sie wusste wohl, dass das von ihm nicht abweisend, kalt oder sowas gemeint sein konnte. Und so können wir vielleicht auch, wenn wir Jesus kennen, aus dem Weg sagen, etwas, was uns im Leben sperrig erscheint, wo wir denken, warum mutet uns Gott das jetzt zu? Warum reagiert er uns jetzt gegenüber so, dass wir sagen können, wenn ich Jesus kenne und ihm ganz vertrauen kann, dann kann das nicht kaltherzig von ihm gemeint sein, sondern muss etwas anderes bedeuten, einfach weil ich so viel Vertrauen zu ihm habe, dass wieder aus der Erfahrung wächst und aus dem, was ich von ihm kenne. Also da landen wir dann auch wieder beim Vertrauen. Mhm. Aber ich möchte Herrn Glossner jetzt noch dazu nehmen. Er ruft uns aus Augsburg an. Ja. Grüße, Herr Glossner.
Guten Abend. Ich liebe den Zufall. Ich komme jetzt zufällig an das Buch in Visionen der Therese Neumann, bekannt von Esel von Konnersweit, Seite 142 schlage ich auf. Interessant. Die gute Resel hat es so gesehen, und zwar, der Heiland antwortete auf die Frage von der lieben Gottesmutter erstaunt, aber doch freundlich. Und jetzt lese ich weiter. Wahrscheinlich, es handelt sich mit dem griechischen Urtext. Das ist, also ich bin kein Grieche nicht, aber wahrscheinlich würde das sprachwürdig zu sagen, was geht das mich und dich an? Also der Heiland war sehr erstaunt und freundlich zu Gottesmutter. Und dann ging die Gottesmutter hinaus, die Gottesmutter Maria, und hat so den, ja, gesagt, tut's mal das Wasser auffüllen. Das wollte ich sagen, das ist Seite 142, 143, was geht das mich an? Denn sonst wäre die Folgehandlung, dass Maria hinausgeht und mit sicherem Auftreten den Dienern Weisungen gibt, das zu tun, was ihnen Jesus auftragen wird, unverständlich.
Herr Glossner, danke schön, ganz herzlichen Dank für diese Hilfestellung. Alles Gute Ihnen. Ich habe tatsächlich diese andere Übersetzung aus dem Urtext auch schon in einem anderen Zusammenhang gehört. Vielleicht hilft uns das auch ein bisschen weiter. Vielen herzlichen Dank und ich begrüße Frau Pross aus Gifhorn. Grüß Sie, Frau Pross.
Ja, grüß Gott. Also mich erstaunt das immer ein bisschen, dass ja gerade diese Krüge, wo das Wasser reinkommt, das zur Reinigung bestimmt ist. Die müssen ja leer gewesen sein, dass er die neu füllen lässt. Und dass gerade dieses Wasser, was für die Reinigung ist, zu sehr gutem Wein wird. Und da denke ich mir manchmal, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen besser waschen. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir dazu eingefallen, ja. Das wollte ich einfach nur sagen.
Dankeschön, Frau Pross, aber vielleicht hat es, also tatsächlich, die Reinigung ist ja eine rituelle Reinigung gewesen, damals im Judentum, heißt es ja auch, ihr seid schon rein durch das Wort, das ihr gehört habt. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine andere Art der Reinigung auch mit an die Hand bekommen durch das Evangelium durch Jesus Christus. Mhm. Aber vielleicht haben die Schwestern noch etwas dazu zu sagen. Wasser, ausgerechnet Reinigungswasser zu Wein.
Ja, ich denke, Jesus ist ja unser bester Wein geworden, wenn wir auf die Eucharistie schauen. Und alles, was Jesus tut, ist ja nicht ohne Bedeutung. Bei ihm ist ja alles bedeutsam. Und wenn dieses Wunder von Kana auf dieses eucharistische Wunder, sage ich mal, auf diesen Willen, sich uns so zu schenken, dass nichts verdirbt, sondern dass immer neu für uns Wein und Brot verwandelt wird, damit wir ihn empfangen können. Also das ist für mich der schönste Hinweis auf den eucharistischen Wein. Und
da ist ja auch ein bisschen Wasser drin.
Genau, genau. Wie Wasser sich mit Wein verwandelt, so lasse uns der teilhaben an dieser Verwandlung, dass wir unser bisschen Wasser da auch dazu beitragen dürfen. Aber genau dieser Wein, dieser beste Wein oder dieser weitaus bessere Wein, ist ein Geschenk und verweist auch für mich auf das himmlische Hochzeitsmahl. Jesus sagt ja, ich werde von der Frucht des Weinstockes nicht mehr trinken, bis dass ich ihn neu trinken werde im Reich meines Vaters. Also Wein ist anscheinend etwas, ein Getränk, was des Menschen Herz erfreut und was uns zur Freude geschaffen wurde. Und ich meine, in dem Fall war es ja natürlich eine Riesenerlösung für die ganze Gesellschaft, dass sie nicht mehr auf dem Trockenen saßen und die peinliche Katastrophe abgewendet war.
Ich muss mal kurz einschränken. Ich bin gar nicht so sicher, ob es unbedingt rituelles Reinigung, also Wasser für rituelle Reinigung war, aber ich glaube, das war damals ja, ging das auch ein bisschen Hand in Hand auch, dass man tatsächlich hygienische Gründe hatte, um sich zu reinigen, wenn man dann durch den Staub gelaufen war dort und so. Und auf der anderen Seite hat es aber auch, glaube ich, schon auch eine ritualisierte Form gehabt, das Reinigungswasser. Ja, danke schön, Frau Pross, Ihnen für Ihren Anruf und begrüßen wir nun Frau Fink aus Bietigheim-Bissingen. Grüß Sie.
Guten Tag. Ich habe einen ganz anderen Aspekt zu der Sache. Ich kann völlig falsch liegen. Ich gehe jetzt einfach vom ganz Natürlichen aus. Ich habe eine Tochter, die ist Ärztin, die wollte ihren eigenen Weg gehen. Und ich habe mich eben eingemischt, wie Mütter so sind, und habe es gut gemeint. Und meine Tochter hat zu mir gesagt, halt Mami, das ist ein Übergriff. Und es war in dem Moment sehr, sehr hart. Ich musste es aber einsehen, dass es richtig war, wie sie entschieden hatte. Und jetzt meine ich, dass Maria trotz allem ganz reiner Mensch, aber kein Gott war. Sie war nicht Gott, sie war eine Heilige, sie war der geheiligte Mensch. Und sie hat in dem Moment meines Erachtens ganz menschlich mit ihrem Sohn gesprochen, so wie Mütter eben sind.
So wie auch im Tempel, als er damals da blieb.
Auf der menschlichen Ebene. Und da hat Jesus sie als Gott in ihre Schranken gewiesen. Mhm. Und hat wahrscheinlich gemeint, Frau, Gott ist maßgebend, nicht die menschliche Ebene. Wir müssen auf Gott hören.
Mhm. Und okay, ja.
Das ist ein Einschnitt. Ich glaube, das ist ein Einschnitt. In dem Moment hat Jesus ihr klar gesagt, die hat die rein menschliche Ebene verlassen und hat sich als Gott gezeigt und hat gesagt, Frau, halt, Gott entscheidet und sonst.
Danke schön. Das ist also die Erfahrung einer Mutter. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass Jesus im Tempel, als Maria, als sie Jesus im Tempel nach langer Suche mit Josef wiederfindet, ihm auch Vorwürfe macht und dann Jesus ihr auch sagt, wusstet ihr nicht? Das heißt, Maria muss manchmal auch dazulernen. Kann das auch ein Leseschlüssel sein? Was meint ihr?
Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da der Ton im Miteinander kommunizieren nicht gestimmt hätte. Maria war voller Sorge und war vielleicht hat ihr ganzes Unverständnis formuliert. Wie ist das möglich? Wie konntest du uns das antun? Ich empfinde, dass Maria immer mehr eine Fragende war und immer sehr vorsichtig und mit Sicherheit, also das ist für mich mit Sicherheit so, dass die beiden sich jetzt nicht da
gestritten haben.
Gestritten oder so lieblos angefahren hätten, so wie wir das bei uns kennen.
Ja, das sagten ja auch jetzt weitere Hörer, die meinten, dass so das auch bei der Theresa von Konnersreuth scheint es ja ein liebevoller Austausch gewesen zu sein. Ja. Ich begrüße nun noch als letzte Hörerin in dieser Sendung ganz geschwind Schwester Brigitte aus Thüringen. Hallo.
Hallo, ja. Mich berührt diese Antwort der Gottesmutter immer, was er euch sagt, das tut. Wir sind so voller Fragen, ja, in unserer Zeit, nicht? Und ist das ein Hinweis, dass eigentlich alle unsere Fragen schon beantwortet sind im Evangelium, wenn wir das besser lesen und besser kennenlernen würden?
Dankeschön, Schwester Brigitte, und ich bin auch dankbar dafür, dass wir dann immer wieder auch so Lesehilfen bekommen, nämlich wir spüren ja schon, manche Bibelstellen erschließen sich nicht auf den ersten Blick, sondern vielleicht auch erst nochmal im Hören auf andere, wie sie das gelesen haben und so weiter. Danke Ihnen, Schwester Brigitte, und jetzt zum Ende dieses Bibelgespräches, Mutter Theresia und Schwester Franziska, können wir uns vielleicht noch kurz austauschen über das, was wir mitnehmen aus diesem Bibelgespräch in die kommende Woche.
Ja, ich nehme das Wasser mit. Natürlich geht es mir um den Wein, der dann zum Schluss da ist, aber ich glaube, unser Wasser, dass wir dazu tun können, das ist einfach ganz wichtig. Jesus möchte, dass wir dieses Wasser in die Krüge füllen, auch wenn es wirklich nur Wasser, geschmackloses Wasser ist, das an sich nicht viel Wert hat. Geht uns ja oft so im Leben, dass wir schwach sind, dass wir meinen, ach, was kann ich schon machen, was kann ich schon beten, ach Gott kann mich jetzt doch gar nicht gebrauchen, warum soll ich in die Messe gehen, heute bin ich überhaupt nicht gut drauf. Also wir können, so wie wir sind, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr als nur Wasser, wir können uns so vor Gott stellen und er wird alles verwandeln und zwar nicht einfach zum Guten, sondern zum Besten. Mhm. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, brauchen wir uns nicht zu scheuen, Gott vor die Augen zu treten, denn er hat barmherzige Augen und er wird uns nicht beim Wasser lassen, sondern beim besten Wein.
Dankeschön, Schwester Franziska. Mutter Theresia?
Ich möchte das mitnehmen, dass ich von Maria dieses tiefe Vertrauen lerne, immer wieder lerne und erprobe und dass ich darauf hören möchte, was er mir sagt und das tun möchte. Und dass mein Wasser, meine Armseligkeit, dass die letztendlich doch in Wein verwandelt wird, nämlich in diesen Liebeswein, der für uns alle doch am köstlichsten ist und der uns verweist auf das, was wir einmal erwarten dürfen. Mhm. Auf diesen Liebeswein der Anschauung Gottes.
Dankeschön, Mutter Theresia. Ich denke auch, ich will mir erneut von diesem Evangelium den Mut holen, in Dingen, die mir geschmacklos, gefühllos geworden sind, das Wasser, das ich habe, vielleicht dann das was bisschen, was wir haben, das geschmacklose, einfache, klare Wasser, auch wenn es sehr einfach scheint, in diese Krüge, in diese großen Krüge zu füllen und es Jesus zu geben, das ist das eine. Und dann das Vertrauen nehme ich auch sehr, sehr gerne mit. Auch das Vertrauen dann, wenn mir im Leben vielleicht etwas anstößig erscheint oder sperrig, wo mir Gott manchmal sperrig erscheint. Aber Maria hat dann auch das Vertrauen weiter gehabt zu sagen, was er euch sagt, das tut, hat sich nicht aus der Fassung bringen lassen und ist da weitergegangen. Genau das würde ich auch noch mitnehmen wollen. Vielen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre zahlreichen Anrufe in dieser Sendung. Das war dadurch ein sehr lebendiges und vielfältiges Bibelgespräch. Herzlichen Dank. Mein Dank geht auch an Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia aus dem Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon, wünsche noch Ihnen allen einen ruhigen und gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ganz zum Schluss hören wir noch ein Gebet.
Jesus, du hast uns eine Mutter geschenkt, die uns zu dir führen möchte. Auf ihre Fürsprache schenke uns, dass wir mit Mut und Zuversicht in unserem Alltag dieses Wasser sammeln und dir hinhalten, dass wir alles von dir erwarten, dass wir alle Verwandlung von dir erwarten, dass du nämlich das, was uns bedrängt, immer zum Besten, zum Allerbesten lenken kannst. Schenke uns dieses Vertrauen Tag für Tag, sodass wir mit Freuden dir begegnen dürfen und immer wieder auch die Fürsprache deiner lieben Mutter erfahren können. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.